BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wie immer freue ich mich sehr darüber, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche geht es um einen großen Traum. Den Traum, den die EU schon lange hat, nämlich mit dem Euro den Dollar zwar nicht abzulösen als Weltwährung, aber immerhin einen ernsthaften Rivalen zu stellen. Schon seit Jahrzehnten ist davon die Rede. Schon Hans-Dietrich Genscher sprach davon, dass doch der Euro eine solche Rolle einnehmen sollte. Heute sind es Christine Lagarde und Emmanuel Macron, die davon träumen, dass der Euro auf der globalen Bühne eine größere Rolle spielt. Da geht es natürlich um handfeste wirtschaftliche Interessen. Wir wissen es, es geht vor allem auch darum, Europa als Investitionsstandort attraktiver zu machen. Die EU-Kommission wird beispielsweise für eine sogenannte Spar- und Investitionsunion, damit die Ersparnisse der Bürger auch mehr hierzulande angelegt werden und nicht immer in den USA. Umgekehrt sorgt die Politik von Donald Trump dafür, dass immer mehr Anleger sich fragen, ob es sinnvoll ist, ihr Geld in den USA zu haben oder ob man es nicht besser woanders anlegen sollte. Also es könnte hier theoretisch zumindest eine Chance geben für die EU und diese möchte man nutzen. Die Wahrheit ist aber auch, bis jetzt war es mit dem Euro nicht gerade eine große Erfolgsgeschichte. Alles wurde versucht und trotzdem liegt der Anteil des Euros im weltweiten Finanzsystem nicht weiter über den Werten, den die einzelnen Währungen der heutigen Mitgliedsländer vor der Einführung des Euros in Summe hatten. Doch warum ist es der EU nicht gelungen, dem Euro zum Durchbruch zu verhelfen? Das sind zum einen die Probleme des Euros selber. Wir haben sie an dieser Stelle vielfach diskutiert. Der Euro ist keine optimale Währungsunion. Hinzu kommt, dass die EU seit 20 Jahren wirtschaftlich immer mehr zurückfällt. Gegenüber den USA, aber auch gegenüber Asien. Auch das haben wir in diesem Podcast immer wieder besprochen. Blickt man auf die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf, so kann man nur feststellen, das ist in Summe ausgesprochen unerfreulich. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Kapitalanleger eher auf die USA gesetzt haben. Doch nun, vielleicht gibt es angesichts der Politik der USA tatsächlich die Chance, den Euro stärker auf der globalen Bühne zu etablieren. Doch wie sollte man das tun? Was sind die Voraussetzungen? Über das sprechen wir heute im Podcast und auch beim heutigen Gast. Ich fand es in der Vorbereitung ausgesprochen spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Berndt hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Berndt automatisiert. Damit sind sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Venta lässt sich mit ihrem Unternehmen skalieren und hilft ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Venta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter venta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor wir zu den Inhalten kommen, an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Viele von Ihnen haben in der vergangenen Woche diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn hören, bewertet. Darüber freue ich mich sehr. Bewertungen und Kommentare werten den Podcast auf und tragen dazu bei, dass noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und ihn hören. Übrigens, das wirkt auch anders. Hörer des Plus-Minus-Podcast haben sich gewünscht, dass ich dort einmal zu Wort komme. Und in der letzten Woche war es so. Ich habe mich dort mit Anna Planken ausführlich über Donald Trumps Zollpolitik unterhalten. Vielleicht möchten Sie ja dort einmal hineinhören. Mit Ulf Poschardt habe ich übrigens diese Woche auch gesprochen. In dem Mega-Podcast ging es unter anderem um die Förderung der EU für NGOs, die dann wiederum deutsche Unternehmen unter Druck setzen mit Blick auf den Klimaschutz. Ist das wirklich sinnvoll oder nicht sinnvoll? Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können sich denken, was ich dazu gesagt habe. Doch damit, genug der Vorrede, steigen wir in das heutige Thema ein. In den USA herrscht bekanntlich politisches Chaos.
He's the commander of chaos. That's what Donald Trump does.
Why impose tariffs that you know are hurting American businesses?
They're not hurting, they're helping. We're having investment in America, we're not getting ripped off. It's a very special, we're doing a very special thing.
We stand ready to continue our work together to deliver on the one big, beautiful bill.
I think a bill can be big or it can be beautiful. But I don't know if it can be both. My personal opinion.
Jamie Dimon, the CEO of JP Morgan Chase, has a stark warning.
You are going to see a crack in the bond market, okay? It is going to happen. I'm telling you it's going to happen, and you're going to panic. So if you look at economic history, bad things happen. When those tectonic plates shift, it's very hard to see in real time. It is shifting, and this is one of them. I just don't know if it's going to be a crisis in 6 months or 6 years.
Immer mehr Investoren stellen die Frage, ob das Geld dort überhaupt noch sicher angelegt ist, und wie es wohl mit dem Dollar weitergehen wird, der bereits seit einigen Wochen deutlich an Wert verloren hat. Die wichtigsten Gründe für die Besorgnis der Investoren lassen sich wie folgt zusammenfassen. Zum einen haben wir unzweifelhaft eine erhebliche politische Unsicherheit und eine Erosion der dortigen Institutionen. Die Trump-Regierung hinterfragt die Unabhängigkeit der Zentralbank und auch sonst werden die US-Institutionen und auch die Rechtsstaatlichkeit zum Teil in Frage gestellt. Dies unterminiert die Integrität des US-Finanzsystems als sicherer Hort. Vergessen wir nicht, früher war es so, wann immer es irgendwo auf der Welt ein Problem gab, war es immer eine gute Idee, sein Geld in die USA zu schicken. Heute ist das für einige Personen und Investoren nicht mehr so gegeben. Die Unsicherheit über den künftigen politischen Kurs, Stichwort Zölle oder auch NATO, erhöht natürlich die Risiken für Investoren und erschwert damit langfristige Planungen. Der zweite wichtige Grund, warum Zweifel an den USA aufkommen, liegt natürlich in der steigenden Staatsverschuldung. Auch das haben wir an dieser Stelle schon mehrfach besprochen. Die Staatsschulden sind auf ein Rekordniveau gestiegen und es geht weiter so. Die Ratingagentur Moody's schließt nicht aus, dass das Haushaltsdefizit bis 2035 auf 9% des Bruttoinlandsproduktes anwachsen könnte. Schon jetzt liegt die Staatsverschuldung faktisch auf dem Niveau von Frankreich. Die Zinszahlungen, also die Staatsschulden, werden in den kommenden Jahren einen immer größeren Anteil am Haushalt ausmachen. Die Schätzungen gehen dahin, dass bis zu 30% der Steuereinnahmen im Jahre 2035 nur für Zinsen ausgegeben werden müssen. Auch das ist sicherlich nicht nachhaltig. Wir haben also tatsächlich die Situation, wo der US-Finanzminister öffentlich erklären musste, dass natürlich die Solvenz der US-Regierung nicht in Zweifel steht.
The United States government will never default. We will raise the debt ceiling and Treasury will not use any gimmicks. We will make sure that the debt ceiling is raised.
Der dritte Punkt, um kritisch auf die USA zu blicken, sind natürlich die Handelskonflikte und der Protektionismus. Die Einführung von Zöllen, die Androhung von Zöllen und besonders das erratische Einführen und Aussetzen und Aufschieben von Zöllen verunsichert die Wirtschaft massiv. Sollte es wirklich einen fortgesetzten Zollkrieg geben, dürfte das nicht nur die US-Wirtschaft deutlich treffen, auch die Weltwirtschaft, aber natürlich auch die Bereitschaft ausländischer Investoren, US-Vermögenswerte zu halten, weiter schwächen. Das Ganze geht einher mit einem weiteren Aspekt, nämlich mit dem Vertrauensverlust in den US-Dollar als Weltreservewährung. Wir wissen es ist offizielles Ziel der Trump-Regierung, den US-Dollar zu schwächen. Aber auch sonst wird die Weltreservewährung US-Dollar schon seit Jahren immer mehr in Frage gestellt. Notenbanken, insbesondere aus Asien, reduzieren ihre Dollarreserven und setzen verstärkt auf Gold und andere Währungen. Bis jetzt eben noch nicht in Euro. Und einige Analysten sehen hierin einen schleichenden, aber durchaus nachhaltigen Bedeutungsverlust für den Dollar. Das hat auch damit zu tun, dass die US-Regierung in der Vergangenheit den Dollar als Waffe eingesetzt hat. Ich erinnere daran, dass man als Sanktion gegenüber Russland die russischen Vermögenswerte eingefroren hat. Das gab es bis jetzt noch nicht. Und deshalb haben jetzt auch andere Staaten naturgemäß Angst davor, dass, sollten sie sich in einem Konflikt mit den USA befinden, plötzlich ihre Währungsreserven eingefroren werden könnten. Dies dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, warum in den vergangenen 2 Jahren der Goldpreis deutlich gestiegen ist, weil Notenbanken aus Dollar in Gold diversifiziert haben. Was zusammenpasst mit einem weiteren Aspekt. Punkt 6 meiner Liste. China, Russland und andere Staaten bauen ja schon lange an einem alternativen Währungssystem. Sie haben eine Alternative zum SWIFT-Zahlungsverkehrssystem erarbeitet und sie träumen natürlich auch von einer alternativen Währung. Dazu passen auch die Bemühungen, Handel nicht mehr in US-Dollar abzuwickeln. Beispiel China und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien nimmt nun Renminbi im Gegenzug für seine Ölexporte und kann mit diesem Geld dann entsprechend Anlagen in China kaufen, um sich selbst zu industrialisieren. Das Ganze haben wir sehr ausführlich schon mal besprochen, und zwar im April 2023 in der Folge 184 mit dem Titel Der absolute Wirtschaftskrieg. In dieses Bild passt natürlich, dass die Ratingagentur Moody's, wir hatten sie gerade eben schon zitiert, die USA wegen der steigenden Verschuldung und der anhaltenden Haushaltsdefizite herabgestuft hat. Das Rating ist dabei eigentlich noch zu schmeichelhaft. Blickt man auf die sogenannten Credit Default Spreads, also die Versicherungen für Ausfälle von Staatsanleihen, so bewegen sich diese inzwischen auf dem Niveau von Ländern wie Griechenland und Italien. Die USA sind also bei weitem nicht mehr der stabile Anker des Weltfinanzsystems, der sie einmal waren. Das Ganze führt natürlich dazu, dass andere Standorte im weltweiten Finanzsystem an Attraktivität gewinnen. Banken wie Goldman Sachs empfehlen ihren Kunden, ihren Investoren, Positionen in anderen Währungen und an anderen Märkten aufzubauen, wie Frankfurt, Tokio oder Zürich. Ich persönlich würde Singapur sicherlich auch dazu zählen. Und Gold, wir haben es bereits gehört, wird deshalb auch als Alternativanlage wieder stärker nachgefragt. Und damit nicht genug. Wir wissen, die US-Regierung trägt sogar aktiv dazu bei, ausländisches Geld aus den USA zu vertreiben. Beispiel dafür ist die sogenannte Section 899. Das ist ein neuer, noch nicht verabschiedeter Passus im US-Steuerrecht, der im Rahmen des One Big Beautiful Bill Act, also des großen Gesetzes, was es kommen soll, zum Haushalt, im US-Kongress diskutiert wird. Die Bestimmung in diesen Paragraphen sorgt international für große Unruhe unter Investoren, Unternehmen und Regierungen, da sie tiefgreifende Konsequenzen für ausländisches Kapital in den USA hätte. Die Financial Times kommentierte das Ganze so.
Anleger, die sich um den Zustand von Staatsanleihen sorgen oder als nicht-amerikanisches Unternehmen US-Vermögen halten, sollten sich außerdem über eine tief in diesem Gesetz verborgene Klausel namens Abschnitt 899 Gedanken machen. Diese würde es dem US-Finanzministerium ermöglichen, betroffene Personen aus diskriminierenden Ländern zu bestrafen, indem die US-Bundeseinkommensteuer und die Quellensteuersätze auf ihre US-Investitionen variabel um bis zu 20 Prozentpunkte erhöht werden. Man könnte es daher als eine neuartige Rachesteuer betrachten, mit der Trump Freund und Feind in Handelsverhandlungen gleichermaßen unter Druck setzen könnte. Schon gehört, der nächste große Sprung in der KI ist da, KI-Agenten. Und nur die ServiceNow-Plattform bringt sie in ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen, jederzeit und in jedem Bereich. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können.
Keine zwei Trader sind gleich. Ob du von Analysen oder von Instinkt geleitet wirst, Kraken Pro wurde für dich entwickelt, nach deinen Ansprüchen. Das heißt individuell anpassbare Layouts, jede Menge Trading-Widgets und nutzerdefinierte Watchlists genau dort, wo du sie brauchst. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Powered by DLT Finance, einer Marke von DLT Securities GmbH und DLT Custody GmbH. Beide Unternehmen agieren mit Zulassung der BaFin.
Konkret ist Folgendes möglich. Gemäß der Section 899 können bestimmte Einkünfte wie Dividenden, Zinsen und Mieteinnahmen aus US-Vermögenswerten mit einer zusätzlichen Steuer belastet werden, so denn der Empfänger dieser Einnahmen aus einem Land stammt, das von den USA als, ich zitiere, diskriminierend eingestuft wird. Das betrifft Länder, die nach Ansicht der US-Regierung unfaire Steuern auf US-Unternehmen erheben, beispielsweise Digitalsteuern oder globale Mindeststeuern. Und diese Steuer würde im ersten Jahr nach Inkrafttreten 5 Prozentpunkte betragen, im nächsten Jahr 10, im darauffolgenden Jahr 15 und am Schluss dann 20%. Das ist durchaus viel Geld. Und diese Regelung betrifft nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen, Staatsfonds, Pensionsfonds und Zentralbanken. Theoretisch könnten sogar ausländische Investoren in US-Staatsanleihen von dieser Sondersteuer betroffen sein. Die Financial Times zitiert dazu einige Investoren.
Absatz 899 ist toxisch und ein potenzieller Wendepunkt für ausländische Investitionen, erklärte Larsen Gross, eine Steuerberatungsgesellschaft, diese Woche gegenüber Mandanten. Oder wie Neil Barr, ein kanadischer Anwalt, in seinem eigenen Schreiben schrieb, die USA haben gerade einen Steuerkrieg erklärt und nehmen Verbündete ins Visier. George Saravelos, Analyst bei der Deutschen Bank, schreibt in einer Kundenmitteilung, Absatz 899 stellt die Offenheit der US-Kapitalmärkte in Frage, indem er die Besteuerung ausländischer US-Vermögenswerte explizit als Hebel zur Förderung amerikanischer Wirtschaftsziele nutzt.
Diese Kritik verwundert nicht. Insofern bleibt abzuwarten, ob dieser Paragraph tatsächlich Gesetz wird. Denn wir wissen ja, bei Donald Trump kann man sich niemals ganz so sicher sein. Finanzminister Scott Bessent dürfte sicherlich kein großes Interesse daran haben, diesen Paragraphen anzuwenden. Zumindest nicht mit Blick auf Staatsanleihen. Denn eines ist klar, ohne ausländische Investoren haben die USA ein massives Problem, wenn es um die Finanzierung ihrer laufenden Defizite geht. So oder so gibt es nach Auffassung der Financial Times bereits Anzeichen für eine gewisse Kapitalflucht aus den USA.
Kein Wunder, dass Investmentgruppen von kanadischen Pensionsfonds bis hin zu mächtigen asiatischen Institutionen berichten, dass sie heimlich ihre Anlagen aus US-Vermögenswerten abziehen oder dass sich Vertreter der Federal Reserve kürzlich Sorgen über den möglichen Schaden für die amerikanische Wirtschaft machten, sollte ihr Status als sicherer Hafen untergraben werden.
In der Tat mehren sich die Anzeichen, dass die USA und der US-Dollar nicht mehr als sicherer Hafen angesehen werden. Die Financial Times berichtete in der vergangenen Woche von einer aktuellen Studie der EZB. Demnach scheint nicht der Euro von den Problemen des Dollars zu profitieren, sondern das Gold.
Gold hat den Euro als zweitwichtigstes Reservegut der Zentralbanken weltweit abgelöst, angetrieben von Rekordkäufen und steigenden Preisen. Goldbarren machten im vergangenen Jahr 20% der weltweiten offiziellen Reserven aus und übertrafen damit den Euro mit 16%, während auf den US-Dollar 46% entfielen, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten EZB-Bericht hervorgeht. Die Zentralbanken haben ihre Goldbestände weiterhin in Rekordtempo angehäuft, schrieb die EZB und fügte hinzu, dass die Zentralbanken im Jahr 2024 das dritte Jahr in Folge mehr als 1000 Tonnen Gold erworben hätten, ein Fünftel der gesamten weltweiten Jahresproduktion und doppelt so viel wie in den 2010er Jahren.
Die Gründe für diese Entwicklung sind Hörern dieses Podcasts wohl bekannt.
Obwohl Gold unverzinslich und teuer in der Lagerung ist, wird es von Anlegern weltweit als äußerst sichere Anlage angesehen, die hochliquide ist und weder Kontrahentenrisiken noch Sanktionen unterliegt. In den letzten Jahren haben die Zentralbanken angesichts von Bedenken hinsichtlich geopolitischer Instabilität und der US-Verschuldung zudem versucht, ihre Anlagen vom Dollar abzukoppeln. Der Trend zur Abwertung des Dollars beschleunigte sich insbesondere in Entwicklungsländern nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, als die USA Russlands Zugang zu den Finanzmärkten ins Visier nahmen. Die Nachfrage nach Gold als Währungsreserven stieg nach dem groß angelegten russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 stark an und ist seitdem hoch geblieben, heißt es im EZB-Bericht. Goldkäufe werden offenbar als Absicherung gegen Sanktionen wie das Einfrieren von Finanzanlagen angesehen. Eine Umfrage unter 57 Zentralbanken, die im vergangenen Jahr Gold hielten, ergab zudem, dass in Schwellen- und Entwicklungsländern Bedenken hinsichtlich Sanktionen, erwartete Veränderungen im globalen Währungssystem und der Wunsch, weniger abhängig vom Dollar zu werden, die treibenden Kräfte waren.
Ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung sich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte. Und die EU? Tja, die EU macht sich dennoch Hoffnungen, dass der Euro von dieser Entwicklung profitieren wird, obwohl er es bis jetzt nicht getan hat. Immer wieder haben Politiker in der EU betont, dass sie sich eine größere Rolle für den Euro wünschen. So Jean-Claude Juncker in seiner State of the Union Address im Jahre 2018.
Es ist absurd, dass Europa 80% seiner Energieimporte im Wert von 300 Milliarden Euro pro Jahr in US-Dollar bezahlt, obwohl etwa 2% unserer Energieimporte aus den Vereinigten Staaten stammen. Es ist absurd und lächerlich, dass europäische Unternehmen europäische Flugzeuge in Dollar statt in Euro kaufen.
Il faut changer tout cela.
Schon bei der Einführung des Euro waren die Hoffnungen groß, diesen zu einem Rivalen zum Dollar zu machen. So Hans-Dietrich Genscher beispielsweise in einem Beitrag im Jahre 1988. Und die EU-Kommission sprach bereits im Jahre 1990 davon, mit der Einführung einer einheitlichen Währung in Europa einen entscheidenden Baustein für ein multipolares Währungssystem zu legen. Also nicht mehr ein US-Dollar-dominiertes, sondern multipolar. Wir wissen, 35 Jahre später sind diese Ziele noch lange nicht erreicht. Der Euro ist dem Dollar gegenüber genauso untergeordnet wie die einzelnen Währungen, die der Euro ersetzt hat. Weder beim Umsatz im Devisenmarkt noch bei den von den Zentralbanken gehaltenen Devisenreserven führte die Einführung des Euros dazu, dass weniger Dollar und mehr Euro gehalten werden. Im Gegenteil, der Euro hat heute einen Anteil, der ungefähr der Summe der einzelnen Währungen der heutigen Euro-Mitgliedsländer vor der Einführung des Euros entspricht. Vor allem aber wurmt es die Europäer, dass die Ersparnisse Europas immer noch lieber woanders investiert werden, vor allem in den USA, als in der Europäischen Union. Das passt natürlich zum Bild. Wir haben einen Handelsüberschuss, die EU als Ganzes. Damit haben wir logischerweise auch einen Ersparnisüberschuss. Ich würde sagen, die Ursache liegt auf der Hand. Europa ist kein attraktiver Investitionsstandort. Aber die Politik möchte es natürlich gerne ändern. Nehmen wir als Beispiel die Rede, die der französische Präsident Emmanuel Macron am 25. April 2024 an der Sorbonne gehalten hat. Dort plädierte er für mehr Investitionen in der EU.
Jedes Jahr fließen etwa 300 Milliarden Euro unserer Ersparnisse in die Finanzierung der Amerikaner, also in nicht-europäische Länder, aber vor allem in die USA, sei es in Form von Staatsanleihen oder in Form von Risikokapital. Das ist ein Irrsinn. Wir müssen diese Absurdität beheben, indem wir eine echte Kapitalmarktunion, einen echten Schwar- und Investitionsmarkt schaffen, also solidarische Strukturen aufbauen, sodass unsere Investmentfonds und alle Akteure des Kapitalmarktes das Sparvermögen im Wirtschaftskreislauf gut verteilen können. Wir haben angefangen, wir sollten uns 12 Monate Zeit geben, nicht länger.
Die Forderung nach mehr Investitionen in der EU ist Teil des Plädoyers von Macron für ein neues europäisches Wachstumsmodell und, wie er findet, eine stärkere wirtschaftliche Souveränität der EU. Und die EU ist auch durchaus aktiv geworden. So arbeitet die EU-Kommission an einer sogenannten Spar- und Investitionsunion. Auf der Homepage der Kommission kann man dazu unter anderem dieses lesen.
Die Spar- und Investitionsunion SIU ist angesichts der derzeitigen Wirtschaftslage, die durch geopolitische Veränderungen, Klimaherausforderungen und raschen technologischen Fortschritt geprägt ist, besonders wichtig. Die EU muss dringend ihr Potenzial erschließen, wenn sie ihre strategischen Prioritäten im Zusammenhang mit langfristiger Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und dem digitalen und dem grünen Wandel verwirklichen will. Durch die Steigerung der Attraktivität der EU als Investitionsziel wird die SEU auch zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und offenen strategischen Autonomie der EU beitragen, wie in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates und der Eurogruppe, in Berichten des Europäischen Parlaments, in Erklärungen der Europäischen Zentralbank und in den Berichten von Enrico Letta und Mario Draghi hervorgehoben wird.
Das klingt ja alles gut. Man will attraktiver werden. Ja, und ob die Maßnahmen passen, zumindest vordergründig, klingt es vernünftig.
Die Spar- und Investitionsunion soll investitionswilligen Bürgerinnen und Bürgern bessere Möglichkeiten bieten, ihr Geld auf den Kapitalmärkten anzulegen. Zu diesem Zweck soll sie gewährleisten, dass die Bürgerinnen und Bürger über Finanzkompetenz verfügen, einfachen und kostengünstigen Zugang zu einer Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten haben und dass sie fair behandelt werden. Auch wenn Bankeinlagen sicher und leicht zugänglich sind, erzielen sie im Vergleich zu Investitionen in Kapitalmarktinstrumente vor allem wegen niedriger Zinsen eine relativ geringe Rendite, sodass sie weniger gut gegen Inflation schützen. Wenn die Bürgerinnen und Bürger einen Teil ihrer Ersparnisse produktiven Investitionen zufließen lassen, können sie höhere Erträge erzielen, Vermögensbildung betreiben und sich besser auf ihren künftigen Finanzbedarf vorbereiten. Die Kommission wird auf der Grundlage von auf nationaler Ebene bestehenden bewährten Verfahren ein europäisches Konzept für Spar- und Anlagekonten oder Produkte für Kleinanleger entwickeln. Solche Spar- und Anlagekonten können in Verbindung mit einer angemessenen steuerlichen Behandlung den Pool an Finanzierungsquellen für EU-Unternehmen erweitern und den Bedarf der EU an Investitionen in den grünen und den digitalen Wandel sowie in die Verteidigung decken.
Ich denke aber, Skepsis bleibt angebracht. Was heute bei den Banken liegt, ist nicht selten von diesen Banken woanders angelegt, zum Beispiel Staatsanleihen. Es ist also nicht so, als würde das Geld nicht investiert werden, es wird nur über die Banken investiert. Hinzu kommt, dass ich skeptisch bin, dass Bürokraten wirklich besser wissen, wie man Geld anlegt. Vermutlich ist die Wahrheit ganz einfach. Die Politik möchte sich mehr Geld beschaffen für Dinge, die die Bürger heute nicht freiwillig finanzieren. Das Ganze soll natürlich auch verbunden werden mit dem Dauerbrenner Europäische Bankenunion mit gemeinsamer Einlagenhaftung. Das heißt, mit entsprechender Umverteilung zwischen den Staaten. Ich bin hier ausgesprochen kritisch, weil ich nicht glaube, dass das im Interesse Deutschlands ist. Was ich sehr gut finde, ist der Anspruch der EU zu sagen, wir möchten mehr für die finanzielle Bildung der Bürger tun. Wenn man das richtig macht, könnte man in der Tat einen Beitrag dazu leisten, dass die Bürger der Europäischen Union, vor allem die Deutschen, endlich bessere Renditen erwirtschaften. Vor allem würde man aber auch dazu einen Beitrag leisten, dass wir endlich auch einen Politikwechsel haben in der EU hin zu mehr Marktwirtschaft und Kapitalismus und weg vom Glauben, dass die Politik und die Bürokratie es besser können. Doch kommen wir zurück zur Rolle des Euro. Die Chefin der EZB, Christine Lagarde, hat ein wahres Feuerwerk an Interviews gegeben, um für eine größere Rolle des Euros zu werben. In einer Rede in Berlin Ende Mai betonte sie ihre Zuversicht, dass der Euro eine stärkere internationale Rolle einnehmen könnte, insbesondere in einem Umfeld, in dem die wirtschaftspolitische Unsicherheit in den USA zunimmt. Sie hob hervor, dass ein gestärkter Euro die Abhängigkeit Europas vom Dollar verringern und Kapitalzuflüsse fördern könnte.
With the right policy responses, there could also be opportunities. The changing landscape could open the door for the euro to play a greater international role. So how is this change likely to happen? History suggests that it is far from guaranteed. The euro will not gain influence by default. We will have to earn it.
Frau Lagarde ist nicht die einzige Vertreterin der EZB, die angesichts des schwindenden Vertrauens in die USA die Möglichkeiten des Euro anpreist. Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Zentralbank, äußerte sich bei Table Media vor einigen Wochen ähnlich.
Es ist vielleicht ganz interessant, sich anzugucken, was eigentlich genau passiert ist nach diesen Ankündigungen durch Präsident Trump am 2. April. Es gab ja sehr heftige Marktreaktionen. Als erstes sind die Aktienmärkte eingebrochen. Dann sind die amerikanischen Anleihemärkte eingebrochen. Und dann ist eben auch noch der Dollar eingebrochen. Und das, was viele dann überrascht hat, ist, dass dann der Euroraum letztlich dann der sichere Hafen war, dass also Kapital nach Europa geflossen ist, dass der Euro aufgewertet hat. Und das ist in der Tat ein Vertrauensbeweis in den Euro. Und insofern würde ich auch sagen, hat man jetzt eigentlich eine historische Chance, die internationale Rolle des Euro weiter zu stärken.
Ich bleibe skeptisch. Vor allem, wenn man als Voraussetzung davon spricht, dass wir mehr Safe Assets haben müssten. Also mehr gemeinsame Schulden. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass noch mehr Euro-Schulden den Euro attraktiver machen. Mal abgesehen davon, dass mehr Safe Assets, mehr gemeinsame Schulden nichts anderes sind als die Belastung der deutschen und niederländischen Steuerzahler, weil wir eben noch tiefere Schulden haben als die anderen. Der Euro ist und bleibt ein nicht optimaler Währungsraum und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er ernsthaft in den Wettbewerb eintritt mit dem US-Dollar. Aber auch die Wissenschaft ist generell skeptisch. In einem kürzlich erschienenen Paper skizzieren zwei Wissenschaftler, Jens Wand Kloster und Steffen Murau, eine Art Leitfaden zum Aufbau einer Reservewährung. Titel des Papers: Rethinking Currency Internationalization, Offshore Money Creation and the EU's Monetary Governance. Wie immer ist das Paper in Shownotes verlinkt. In dieser Arbeit stellen die beiden unter anderem Folgendes fest. Erstens, der Euro ist nicht internationalisiert. Obwohl die Ambitionen hoch sind, bleibt der Euro im internationalen Vergleich deutlich hinter dem US-Dollar zurück. Zum Zweiten kritisieren sie die bisherige Strategie. Die EU und die EZB haben die Internationalisierung des Euro als einen marktgetriebenen Prozess betrachtet und sich darauf konzentriert, stabile Binnenmärkte und Preisstabilität zu gewährleisten. Sie haben also darauf gehofft, dass die internationale Rolle des Euros automatisch entstehen würde. Und das war ein Irrtum. Hinzu kam, würde ich noch sagen, dass natürlich zur Stabilität auch gehört, dass man keine Schuldenkrisen hat. Des Weiteren weisen die Autoren darauf hin, dass eine erfolgreiche Internationalisierung einer Währung mehr braucht. Es geht nicht nur darum, dass man im eigenen Währungsraum das Geld schöpft, sondern die Schöpfung von US-Dollar oder Euro muss eben auch außerhalb des Währungsraumes von privaten Akteuren erfolgen können. Das bedeutet, Banken und Finanzinstitutionen außerhalb der Eurozone müssten in Lage versetzt werden, euro-dominierte Kredite und Einlagen zu schaffen. So wie es beim US-Dollar längst Praxis ist. Dazu gehört auch, dass man natürlich im Notfall einspringen muss. Wir wissen es, die US-Notenbank hilft weltweit sehr flexibel, sollte es zu Engpässen bei der Dollarliquidität kommen. Das müsste dann die EZB ebenfalls tun. Die Autoren beschreiben das so.
Im Vergleich zu den USA war das Eurosystem deutlich weniger großzügig bei der Bereitstellung internationaler Kreditfazilitäten letzter Instanz für Länder außerhalb des Euroraums, die auf Offshore-Euro-Einlagen setzen. Insgesamt lässt sich wohl sagen, dass die EZB im Vergleich zur Federal Reserve zögerte, attraktive, sichere und vorhersehbare Absicherungen für Offshore-Euro-Einlagen anzubieten und damit das strategische Ziel, die internationale Rolle des Euro zu stärken, zu untergraben.
Und natürlich verweisen die Autoren auch auf den Mangel an sicheren Euro-Anlagen. Es gibt zu wenige als sicher geltende liquide Euro-Anleihen, die für die Schaffung von Euro-Geld außerhalb der Eurozone nötig wären. Die US-Staatsanleihen erfüllen diese Rolle für den Dollar und ein vergleichbares Euro-Pendant fehlt aufgrund der Fragmentierung in Europa und vor allem aufgrund der Tatsache, dass es kein Finanzministerium gibt in der EU.
Um die internationale Rolle des Euro zu stärken, sollte die EU den Status von auf Euro lautenden Staatsschulden als sichere Vermögenswerte stärken. Der Mangel an sicheren Vermögenswerten in Euro ist sowohl auf den Mechanismus der Haushaltsführung als auch auf die Praktiken der Zentralbanken in der EU zurückzuführen.
Knapp gesagt kann man so zusammenfassen. Die Internationalisierung einer Währung ist kein Selbstläufer. Sie erfordert eine aktive Rolle des Staates, insbesondere in der Gestaltung von Rahmenbedingungen für die Offshore-Schöpfung von Kreditgeld und die Bereitstellung von Sicherheiten und Liquiditätslinien. Ich fand es ausgesprochen spannend, wie auch weitere Erkenntnisse von Steffen Murau. Er hat sich das Thema der Weltfinanzmärkte genauer angeschaut und dabei festgestellt, welche enorme Bedeutung die Geldschöpfungsmöglichkeiten des Finanzsektors haben. In einem früheren Papier spricht er von einem wahren Netz globaler Bilanzen von Forderungen und Verbindlichkeiten. Um was es dabei genau geht, wie es funktioniert, was es bedeutet und warum auch das es so schwer macht, für den Euro mit dem US-Dollar zu konkurrieren, erklärt er gleich im Gespräch mit mir.
Keine zwei Trader sind gleich. Ob du von Analysen oder von Instinkt geleitet wirst. Kraken Pro wurde für dich entwickelt, nach deinen Ansprüchen. Das heißt individuell anpassbare Layouts, jede Menge Trading-Widgets und nutzerdefinierte Watchlists genau dort, wo du sie brauchst. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Powered by DLT Finance, einer Marke von DLT Securities GmbH und DLT Custody GmbH. Beide Unternehmen agieren mit Zulassung der BaFin.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Steffen Murau kommen, noch dieser Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Hannesblatt-Abo haben. Unter dem Link hannesblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein H+-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der journalistischen Qualität des Hannesblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Steffen Murau.
Steffen Murau ist Politökonom mit Schwerpunkt auf internationalem Geld- und Finanzwesen. Seine Forschung befasst sich insbesondere mit privatem Kreditgeld, dem internationalen Währungssystem, der Europäischen Währungsunion und der Finanzierung groß angelegter Transformationen. Steffen Murau promovierte 2017 an der University of London im Bereich International Political Economy. Zuvor erwarb er einen Magisteratium in Politikwissenschaft, Philosophie und Völkerrecht sowie einen Bachelor of Science in Volkswirtschaftslehre an der LMU München. 2015 war er als Gastdoktorand an der Columbia University in New York tätig.
Sehr geehrter Herr Murau, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sie beschäftigen sich mit Währungen und Sie beschäftigen sich mit der Rolle von Währungen in der Welt. Wir wollen auch darüber sprechen, welche Rolle Sie für den Euro in Zukunft sehen, auch gerade mit Blick auf die Frage, wie geht es weiter mit dem Dollar. Aber bevor wir das auf den Euro spezifisch kommen, können wir vielleicht mal anfangen mit grundsätzlich der Fragestellung. Sie haben eine Fragestellung aufgeworfen bezüglich Currency Sovereignty, also nach dem Motto, habe ich sozusagen Autonomie bezüglich Währungsmittel, habe ich das so verstanden? Vielleicht können Sie mir mal und meinen Hörern mal ganz kurz erklären, was das Thema, was die Problematik da ist und über was Sie da überhaupt forschen.
Ja, sehr gerne. Also ich bin politischer Ökonom, das ist immer so ein schildernder Begriff, aber ich bin also ausgebildeter Politikwissenschaftler und Volkswirt und ich habe mich dann immer für Geldsysteme interessiert und wie funktioniert das eigentlich mit der Geldschöpfung und was ist eigentlich passiert bei der europäischen Währungsintegration und welche Rolle spielt der Dollar international? Und das hat mich dann in meiner Promotion nach London geführt, wo ich über Geldtheorie geforscht habe und mich mit dem Schattenbankensystem beschäftigt habe. Und dann habe ich ein paar Jahre in den USA geforscht, eben über das Dollarsystem und die Europäische Währungsunion. Und so eine Grundannahme, die ich habe, die sich so über die Jahre entwickelt hat, ist zu sagen, dass man über die Welt als Web of Interlocking Balance Sheet nachdenken sollte, wenn man sich also mit diesen Themen beschäftigt. Also ein Netzwerk aus verschränkten Bilanzen. Und wenn wir über den Euro und Dollar sprechen, über Geld, auch über Staatsschulden. Das ist immer Bilanzzusammenhänge. Ja? Und Bilanzen, wenn wir über Bilanzzusammenhänge nachdenken, dann reden wir über Kreditinstrumente. Und Kreditinstrumente haben zu tun mit Assets und Liabilities, also Forderungen und Verbindlichkeiten. Und wer da Forderungen und Verbindlichkeiten hat, mit wem, das ist eigentlich ein komplexes, adaptives System, das wir gar nicht wirklich überblicken, das niemand wirklich geplant hat, das auch niemand so richtig kontrolliert, aber das weltumspannend ist. Ja, also die Grundannahme der Forschung von mir ist zu sagen, wir haben dieses Global Web of Interlocking Balance Sheets und in dem passieren Dinge, in dem wird zum Beispiel die Eurozone geschaffen, in dem versuchen Staaten sich zu verschulden, in dem wollen Staaten Dekarbonisierung finanzieren oder Kriege, in dem passieren ständig Krisen und letztlich, was wir verstehen müssen, ist, welche Mechanismen da stattfinden in diesem Web of Interlocking Balance Sheets. Ja, also das zu analysieren, mache ich eben in verschiedener Hinsicht. Eine Hinsicht ist, was bedeutet das denn überhaupt, dass der Dollar eine Weltwährung ist? Wie kommt es dazu und was heißt das genau? Fließen da Dollars aus den USA ab und werden dann irgendwo in der Welt weiterverwendet? Und da ist dann die Idee von diesem Web of Interlocking Balance Sheet, das ist eigentlich so nicht funktioniert, sondern was tatsächlich passiert ist, ist, dass Forderungen und Verbindlichkeiten in Dollar denominiert außerhalb der USA geschöpft werden. Also es geht ganz viel um Offshore-Dollar-Schöpfung. Und das muss man wirklich verstehen. Und das hat auch damit zu tun, was Währungsinternationalisierung bedeutet. Und in dem Papier, das Sie jetzt schon erwähnt haben, da stellen wir uns eben die Frage mit einem Co-Autor, Jens van Kloster und ich, wir haben das geschrieben, da stellen wir uns die Frage, was es denn bedeuten würde, dann den Euro zu internationalisieren. Ja, warum denn der Euro überhaupt dann diese Rolle spielt, aber dem Dollar nie wirklich gleichziehen konnte.
Und das ist eine spannende Frage, weil ich meine, die Europäer hatten natürlich damals die Vorstellung ja gehabt, wir machen mit dem Euro quasi eine US-Dollar-Konkurrenz. Und eine Indikation, die ich weiß, ist der Anteil an den Weltwährungsreserven, also im Prinzip bei den Währungsreserven, die Nationalbanken halten. Da ist, glaube ich, der Euro heute auf dem Niveau von der deutschen Mark. Also im Prinzip Franc und Lira, die es früher auch nur einen ganz kleinen Teil immerhin gab, sind sozusagen quasi weg. Wir haben sogar keinen Zugewinn gehabt. Es war ein Indikator. Ich will ja mit Ihnen darüber sprechen, woran das liegt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mal zwei Fragen stellen. Das eine Frage ist, vielleicht sollten wir kurz sprechen über, wie Sie Geld definieren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Gelddefinition. Ich glaube, wir sollten hier klar definieren, wie wir jetzt Geld definieren wollen für das Gespräch. Und das andere Frage, die ich hätte bezüglich Ihrer Interlocking Balance Sheets, das eine ist ja die Frage, sind es Geldströme oder sind es nicht auch Assets? Also ich denke ja auch gerade, die haben ja das Thema Auslandsvermögen und ähnliches. Also wie spielt das rein? Also ich hätte bei den Interlocking Balance Sheets eher gedacht, die Finanzströme ist sowas wie Gewinn- und Verlustrechnung eigentlich und die Assets sind eigentlich so, was in der Bilanz drin steht. Also Auslandsvermögen und ähnliches. Beispielsweise Japaner haben großes Auslandsvermögen, wir haben ein Auslandsvermögen, was wir nicht so gut anlegen. Die Amerikaner haben sich zunehmend netto im Ausland verschuldet. Also da würde ich gerne mal fragen, wieso nur die Finanzbetrachtung, nicht die Realbetrachtung und dann, was ist Geld?
Zwei sehr gute Fragen, mit denen man viel Zeit verbringen kann. Was ist Geld? Meine Überlegung ist, es ist nicht historisch abschließend zu definieren, was Geld ist. Geld sind Instrumente, die entlang eines Spektrums entstehen. Wir haben eigentlich das vormoderne Geld. Dann reden wir über Commodities, Güter. Und das sind dann in der Regel Assets, die keine Liabilities sind.
In der heutigen Welt wäre es Gold.
Ja, aber Gold, also ich bin nicht im Camp, wo ich sagen würde, dass heute das wahre Geld irgendwie Gold ist. Sondern was wir heute als Geld verwenden, sind Schuldinstrumente im Sinne von, es sind Liabilities, Verbindlichkeiten auf einem Balance Sheet, dass dieses Geld dann schöpft, dass diese Instrumente schöpft. Und es sind Assets von anderen Balance Sheets, die dann als Geld verwenden. Und ich verwende eine relationale Gelddefinition. Das heißt, ich würde sagen, Zentralbankreserven sind Verbindlichkeiten der Zentralbank und Geld für Banken, weil nur Banken das halten können. Banknoten sind Verbindlichkeiten der Zentralbank, die jeder halten kann, der ein Portemonnaie besitzt. Bankdepositen sind Verbindlichkeiten von Banken, die Personen und Firmen halten können, die ein Bankkonto haben. Und dann haben wir schon mal so die klassischen drei Kerninstrumente abgedeckt, die man heute als Geld definieren würde wahrscheinlich. Ich denke, da wird niemand fundamental widersprechen. Und dann in meiner Forschung beschäftige ich mich aber auch mit so den Graubereichen, die ich fast noch interessanter finde. Ja, weil dann kann man eben sagen, okay, dann geht es noch ein Spektrum weiter. Es gibt diverse Instrumente, die auch Assets und Liabilities sind, die dann nicht Banken schöpfen, die nicht identisch sind zu Depositen, aber die eben substituieren und die gerade in diesem Graubereich leben und nicht als Geld reguliert sind. Nicht jeder kann sie haben, aber wenn wir dann irgendwie so M3-Gelddefinitionen haben, wo wir noch weitergehen, das sind dann die Repos, Geldmarktfonds und dann vielleicht auch die Stablecoins heute, ja. Also die in diesem Spektrum drin sind und die dann so ein bisschen Deposit-Substitute sind. Und das sind sie vielleicht für eine gewisse Zeit, aber auch nicht immer. Insofern kommen und gehen Instrumente, die wir irgendwie innerhalb dieses Geldspektrums ansehen können. Also das ist mein Geldverständnis.
Das heißt aber im Klartext, Ihre Interlocking Balance Sheets sind nichts anderes als Kreditbeziehungen.
Genau, ganz genau. Es geht darum, welche real existierenden Kreditbeziehungen gibt es zwischen Institutionen, die alle historisch geworden sind. Ja, also ich meine, die FED gibt es seit 1913, das US Treasury gibt es auch erst seit nach dem Unabhängigkeitskrieg. Das sind so zentrale US-Balance Sheets. In Europa, wann haben wir die EZB geschaffen? Naja, kurz, also Ende der 90er. Die zentralen Balance Sheets des deutschen Staates gibt es seit 49. Die KfW ist ein bisschen älter, die gibt es seit 48. Also es sind so historisch gewachsene Bilanzen, die irgendwie miteinander verschränkt sind durch Kreditbeziehungen. Manche schöpfen Geld, andere halten sie. Und was eigentlich die ganze Zeit passiert, ist eine Expansion und Kontraktion von Kreditinstrumenten. Das wissenschaftlich abzubilden, ist extrem schwierig. Ich denke dann immer, da kann man so sagen, wie der Blutkreislauf. Ja, und da dann die Operation dessen zu sehen, ist ja schwierig abzubilden, aber das ist das, was eigentlich passiert. Ja, also wir haben so das Kapillarsystem aus den zentralen Bilanzen und innerhalb dieses Kapillarsystems wird eben Geld geschöpft durch Kreditvergabe und wenn man den Kredit zurückzahlt, wird Geld zerstört Und wenn wir jetzt irgendwas machen wollen in dem System, dann können wir auch neue Bilanzen kreieren, um dann darauf Kredit zu schöpfen. Ja? Und das ist tatsächlich dann das, was in meiner Forschung so, was ich dann immer spannend finde. Ja? Und also in meiner Promotion habe ich mich mit dem Schattenbankensystem beschäftigt. Da ist dann die Story, dass es eben Banken gibt, die reguliert waren und dann nach Wegen gesucht haben, um trotzdem mehr Kreditaktivität zu übernehmen. Und dann haben sie zum Beispiel Special Purpose Vehicles gegründet und die vielleicht noch irgendwo auf den Cayman-Inseln angesiedelt. Und die haben dann nicht Depositen geschöpft, sondern Asset-Backed Commercial Paper. Aber auf einem gewissen Abstraktionsniveau ist das vergleichbar. Und meine aktuelle Forschung beschäftigt sich damit, dass eigentlich der Staat das Gleiche macht. Mit so Institutionen, die nenne ich Off-Balance-Sheet Fiscal Agencies oder auf Deutsch schön sperrig bilanzexterne Fiskalagenturen. Das ist eben die Überlegung, naja, es werden immer wieder neue Sub-Balance-Sheets geschaffen, auf die man Kreditvergabe packt, die irgendwie dem Staat zuzurechnen sind, aber vielleicht jetzt nicht der staatliche Kernhaushalt sind. Die können dann auch Gegenpartei von Geldschöpfung sein oder zumindest von Kreditvergabe. Und ja, dann kann man sagen, Stichwort Sondervermögen, die würde ich da drunter klassifizieren, aber dann auch sonstige Entwicklungsbanken oder können auch privatrechtlich organisierte Institutionen sein, die dann staatlichen Institutionen gehören. Also dass der Staat auch diese Tendenz hat, neue Bilanzen zu kreieren und die dann für Kreditschöpfung zu verwenden, das ist eben auch ein Verständnis von dieser Veränderung des Webs of Interlocking Balance Sheets. Und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, all diese Balance Sheets sind miteinander durch Kreditinstrumente verknüpft und manche davon kann man eben aus Konvention als Geld bezeichnen. Aber für das Thema, das wir jetzt haben, ist eigentlich Geld allen voran sind Bankdepositen. Also ich glaube, im Kontext dieser Diskussion macht es Sinn, dass wir uns auf die Bankdepositen und dann vielleicht auch Zentralbankreserven noch konzentrieren.
Das machen wir auch und vor allem ist es ja, wenn wir zusammenfassend sagen würden, dann fokussieren wir uns ja im Prinzip auf eine Geldschöpfung, von der 90% privat stattfindet.
Weil das genau, die Geldschöpfung ist ja privat. Also man kann dann
außer was die Notenbank macht. Wenn der Staat sich verschuldet, dann schafft die Notenbank neues Geld. Also der Teil ist dann, ist ja, was wir gesagt haben, das Zentralbankgeld, was nur mit den Banken zirkulieren kann. Das ist ja dann von
der Zentralbank. Wenn der Staat sich verschuldet, dann sind die Gegenparteien ja aber auch trotzdem erstmal Banken. Das ist also auch hybrid und dann garantieren es die Zentralbanken und eigentlich dürfen sie es nicht machen, natürlich irgendwie doch. Also es ist, das ganze Gebilde in diesem Web of Interlocking Balance Sheets ist eine staatlich-private Hybridität, wie das in dieser Forschung dann heißt. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn, nur über privat und nur staatlich nachzudenken, sondern es ist immer irgendwie beides miteinander verflochten.
Ja, vor allem auch, weil der Staat mit seiner impliziten Garantie natürlich auch, dass die Banken nicht pleite gehen, natürlich dafür sorgt, dass die Banken das Geld schöpfen, was ja auch gerne die Politiker auch gerne wollen, zur Stimulierung der Wirtschaft und Ähnlichem. Wir wollen ja im Prinzip darüber diskutieren, was entscheidet darüber, in welcher Währung diese ganzen Dinge gespiegelt werden. Aber bevor wir darauf kommen, möchte ich noch eine Frage stellen zum Thema, Sie haben gesagt, ja, neue Bilanz schaffen, also im Prinzip ein neues Verschuldungstool zu schaffen, würde ich mal sagen. Trotzdem ist es ja so, es gibt ja nicht eine komplett losgelöste Geldschöpfung. Also bei einer Kreditvergabe ist es ja so, wenn ich jetzt zur Bank gehe, weil ich mir eine Wohnung kaufen möchte, dann brauche ich eine Sicherheit. Ja? Welche Rolle spielt denn die Verfügbarkeit von Sicherheiten, wenn es darum geht, Kredite zu schaffen? Und vor allem auch, könnte das bereits ein Grund dafür sein, dass einige Währungen einen höheren Marktanteil haben in diesem Spiel als andere?
Eine Dimension Ihrer Frage zielt darauf ab, was ist das Verhältnis zwischen dem Web of Interlocking Balance Sheets und dann dem, was wir real nennen, also zum Beispiel Immobilien, ja. Und ich habe darauf keine abschließende Antwort. Ich denke, ein Versuch, das rückzukoppeln, wie dieses Web of Interlocking Balance Sheets mit Produktion, mit realen Gütern zusammenhängt, ist, dass man sich sagt, okay, ja, man braucht hier die Immobilie als Pfand für Kreditschöpfung, würde ich gar nicht widersprechen. Aber das ist natürlich auch eigentlich so eine Meinungsäußerung. Also ich meine, es ist da muss dann irgendjemand sagen, okay, ich glaube, das ist so und so viel wert und ich glaube, es wird in der Zukunft Wertsteigerung haben oder man kann damit Cash-Inflows generieren. Also es ist eigentlich trotzdem außerhalb dieser Web of Interlocking Balance Sheet-Logik. Und so sehe ich zum Beispiel auch dann historisch gesehen, wenn Währungen an Gold zum Beispiel gekoppelt waren. Ja, das ist dann auch einfach die Vorstellung, ja, das ist ein Commitment-Device dafür, dass wir irgendwie diese Instrumente halten wollen und man kann sie in diese Sache umtauschen. Dann im Zweifelsfall ist es zwar sehr unpraktisch, das zu machen, aber wir glauben, dadurch können wir irgendwie dieses Web of Interlocking Balance Sheets rückkoppeln. Ja, und ich glaube, es ist ganz normal und menschlich, dass wir das gerne wollen. Aber meine Forschungshypothese ist, dass das eigentlich immer nur so Behelfskonstrukte sind und im Zweifelsfall es ist ein reines Kreditnetzwerk. Wenn wir alle Forderungen und Verbindlichkeiten, wenn wir die auscanceln würden, dann wäre es auf null runtergesetzt. Ja, und also es entsteht aus dem Nichts, aber es existiert seit Jahrhunderten oder noch länger. Ja, und es entwickelt sich eben immer weiter. Und wir finden immer wieder Mechanismen, um zu verhindern, dass es sich konsolidiert, ja. Ich habe irgendwann aufgehört zu glauben, dass ich gut darüber nachdenken kann, wenn ich wirklich mich auf die Verknüpfung mit der Realwirtschaft sozusagen konzentriere, sondern eigentlich eher so, es ist von Anfang an entfesselt, ja.
Okay. Ich meine, witzigerweise, wir wollen noch nicht, dass es zurückgeht, weil wir wissen, als es mal zurückgegangen ist, 30er Jahre hatten wir in den USA eine Weltwirtschaftskrise. Also insofern will man sicherlich das nicht und deshalb setzen ja alle alles daran, dass es immer weiter wächst. Aber okay, jetzt haben wir die Frage. Jetzt sind wir sozusagen ja Personen und damit, weil wir existieren, sind wir sozusagen Bestandteil dieses Webs, in gewisser Hinsicht, mit unseren Aktionen. Jetzt könnten Sie sagen, Sie rufen mich an und sagen, Herr Stelter, ich brauche einen Kredit.
Sie sind ja eine Bank.
Ja, also ja, wir können ja Geld schaffen. Ich könnte ja theoretisch einen Zettel schreiben, Herr Murer schuldet mir 100 Euro und wenn Sie kreditwürdig sind, kann ich damit auch zum Ihrem Bäcker gehen, weil die wissen, dass Sie das so gut, also wir können ja beide auch theoretisch Geld schaffen. Dann wäre die Frage, wir könnten das jetzt in Euro machen, wäre natürlich naheliegend. Wir könnten aber auch sagen, wir machen es in Schweizer Franken, in Pfund, in Dollar, in sonst was. Und da kommen Sie ja mit der Aussage und sagen dem Motto, irgendwie, warum machen das so viel in Dollar, ist ja im Prinzip die Aussage. Und warum nicht in anderen Währungen? Und die Europäer raufen sich die Haare, weil sie ja gerne dem Dollar so ein bisschen... Warum machen wir es in Dollar? Weil die Amerikaner irgendwie die glaubhaftesten sind, wenn es darum geht, irgendwie mal einen Helikopter mit ein paar GIs zu schicken?
Da bin ich dann Politologe und historisch interessiert. Und da denke ich mir, das sind alles Pfadabhängigkeiten, in denen wir leben. Im 19. Jahrhundert bis vielleicht zum Ersten Weltkrieg haben wir es alles in Pfund gemacht. Da waren eigentlich Pfund... Wenn man sich anschaut, wie während des klassischen Goldstandards der Teil des British Empires war, wie da internationale Zahlungen stattgefunden haben, wie da internationale Verschuldung stattgefunden hat, das war im Zweifelsfall alles irgendwie auf das Pfund zurückzuführen. Und da gab es den Finanzplatz London, da wurde dann Clearing and Settlement betrieben und die Bank of England hat es im Zweifelsfall garantiert. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Großbritannien hat das British Empire so angefangen zu verlieren. In den Zwischenkriegsjahren wird dann immer gesagt, war dann das Pfund in Decline und die Amerikaner haben angefangen, an ihrem Empire zu bauen. Und da gab es dann also so ein bisschen so die Konflikte zwischen Pfund und Dollar. Und dann ist der Zweite Weltkrieg passiert und Europa lag am Boden. Und nach 1945 hat man eigentlich angefangen, das europäische Web of Interlocking Balance Sheets wieder neu aufzubauen. Und zwar eigentlich durch Expansion des nationalen US-Zahlungssystems, so würde ich das also ausdrücken. Das heißt, durch den 8. Mai 1945 waren eigentlich die ganzen oder viele der deutschen Balance Sheets weg. Und dann hat man angefangen eben mit, also die Reichsbank hat nicht mehr existiert. Man hat keine Unterlagen mehr gehabt. Ja? Also das Web of Interlocking Balance Sheets, das musste man wirklich abschreiben dann sozusagen. Ja? Dann hat man es eben neu wieder aufgebaut. Cross-Border-Payments in Europa wurden gemacht mit Dollars, aber die Dollars waren knapp. Und dann hat man angefangen, die Europäische Zahlungsunion, die European Payments Union aufzubauen, wo dann, also da waren dann die europäischen Währungen nicht konvertibel und man musste über die Bank für den internationalen Zahlungsausgleich gehen und die haben letztlich de facto Cross-Border Payments immer in Dollar umgerechnet und dann Forderungen gegeneinander gehabt in, sie haben es Unit of Account genannt, aber es war dem Dollar äquivalent. Das heißt eigentlich die europäischen Währungen, das ist so die Hypothese in einem Paper, das ich gerade habe, die europäischen Währungen nach 1945 waren eigentlich dann als Promises to Pay Dollars konstruiert. Und dann ist natürlich auch so, dass dann die Zentralbanken Dollarreserven halten müssen, weil wenn man dann Settlement der bilateralen Forderungen macht oder dann auch nach dem Clearing in der European Payments Union, braucht man Reserven und dann war das die Zeit von Bretton Woods. Das heißt, die Reserven waren Gold, aber das ist natürlich chronisch unpraktisch. Das heißt, es waren eigentlich Dollarinstrumente. Entweder Reserven bei der New York Fed oder eben Staatsanleihen. Ich glaube, überwiegend kurzfristige. Und dieses System lief von 1950 bis 1958 und dann hat man es irgendwann abgeschafft. Und dann das war dann der C-Day, so haben sie es genannt, Convertibility Day. Und ab dann waren die europäischen Währungen wieder ineinander konvertibel. Aber es ist natürlich trotzdem praktisch, wenn man Cross-Border-Trade macht, dann auch nicht die ganze Zeit die Währungen umtauschen zu müssen, sondern eben auch eine einheitliche Währung zu haben. Und das ist dann so 58, Ende der European Payments Union, ist das Geburtsjahr des Euro-Dollar-Markts. Da ist dann die Story, dass das eben auch in London stattgefunden hat. Das heißt, die Londoner Banken, die das Weltwährungssystem in der Pfundwelt operiert haben, also diese britischen Banken haben dann angefangen, Kreditvergabe in Dollars zu machen und damit Offshore-Dollars zu schöpfen. Und dann war es eben oft so, wenn sie jetzt von Italien nach Deutschland eine Zahlung machen wollten, dann könnten sie versuchen, und jetzt nicht Privatpersonen sind, sondern große Firmen, ja, dann ist es einfacher zu sagen, okay, ich habe aber eine Londoner Bank und die gibt mir einen Dollarkredit. Ich habe dann da Dollarguthaben und die transferiere ich dann als italienische Firma auf das Londoner Dollar Konto von meiner Counterparty. Und ich wickel das in London in Dollars ab und muss nicht mich die ganze Zeit um Konversionen meiner Währungen kümmern und kann auch dann irgendwie das Währungsrisiko ausschließen.
War das dann damals auch so ein bisschen getrieben nach dem Motto, dass man keine europäische Währung dominieren haben wollte? Dass man sagt, wir gehen auf den Dollar, weil man hätte ja damals auch sagen können, wir machen alles im Deutschmark. Ich meine, gut, da verloren den Krieg ist schwierig, aber theoretisch wäre das ja auch möglich gewesen.
Genau, dann musste man sich darauf einigen, wessen Währung man nimmt, und dann sind die Europäer immer groß darin, sich darüber zu zerstreiten. Die Amerikaner, also man kann darüber nachdenken als Integration into the American Empire, also im Zweifelsfall die Strukturen, die angenommen worden sind in der Zeit, waren das, was die amerikanische Administration wollte. Oder die hat es zumindest dann gepusht und dann haben das die Europäer umgesetzt. Also ich denke, ja, das war einfach die Integration in amerikanische Strukturen war einfach so, wie es gelaufen ist. Ja, das hat eben bestimmte Vorzüge dann auch gehabt. Also es ist deutlich effektiver und effizienter, wenn man sich auf eine Währung einigt, in der man Cross-Border Payment Flows macht, wo man eben ständig Geld, also Kreditgeld schöpft und zerstört. Das war das, was wir am Anfang hatten, ne? Und also wenn ich mir jetzt ein Haus kaufen würde, würde ich das wahrscheinlich hätte ich das dann damals in D-Mark mir einen Kredit geholt, ne? Aber wenn sie jetzt, weiß ich nicht, internationalen Handel in der Schifffahrt machen wollen, dann ist es einfacher, das in Dollar zu machen. Genau, also das ist sozusagen die Anfangsgeschichte des Aufstiegs des Dollarsystems. Und natürlich spielt dann eine Rolle, dass dann so zentrale, also dass sowas wie Öl in Dollar denominiert ist, ja, also die Wertschöpfungsketten, die dann ums Öl herum organisiert waren, dafür hat man dann immer eben Dollarkredite sich holen müssen, um das zu.
Ich glaube, das ist auch, glaube ich, ein Grund für den Euro-Dollar-Markt, weil man dann gesagt hat, wir wollen, dass die Öl exportierten Länder haben plötzlich viel Dollarguthaben gehabt und wollten nicht alles in die USA schaffen, also haben sie was in Europa geschafft, und so entstand ja auch in Europa dieser Dollarmarkt.
Genau, da war dann diese Geschichte des Petrodollar-Recyclings, weil es dann eben so war, dass eben in Saudi-Arabien und anderen ölexportierenden Ländern eben riesige Dollarguthaben waren, und dann hat man gedacht, ja, irgendwie muss man da versuchen, diese Imbalances wieder zu lösen.
So, jetzt die Frage. Bis jetzt ist es trotzdem nur eine Freiwilligkeit. Es ist eine Convenience und eine Freiwilligkeit, dass man Dollar genommen hat.
Man muss nochmal vielleicht sagen, es war das Bretton Woods-System. Also es gab auch ein internationales Agreement, in dem man die Zentralität des Dollars festgelegt hat. Also das sind die Konventionen, in die man dann eben eingestiegen ist. Ja, ist das jetzt Zwang oder Freiwilligkeit? Ich meine.
Ist schon klar, am Anfang war es Zwang, aber danach hat man es im Prinzip weiterbehalten, weil es das dominante System war. Ich meine, es müssen immer zwei Leute sein, die dann sagen, wir machen was anderes.
Man kann auch das Bretton Woods Agreement so interpretieren, dass man eigentlich nur die Sachen, die eh schon da waren, jetzt auch in Recht gegossen hat. Ja, es war einfach so, dass durch den Zweiten Weltkrieg der Dollar eh schon dominant war und man dann da einfach das so festgezurrt hat, ja, ein politisches Agreement drumherum gebaut hat über die schon real existierenden monetären Strukturen. Erstmal innerhalb der Alliierten, aber dann eben auch im Westen von Europa, zumindest im kapitalistischen Block sozusagen, ja.
Okay, jetzt haben wir im Prinzip beschrieben, wie es also entstanden ist. Jetzt wäre die Frage, dann kam ja der Euro. Und der Euro hatte ja nun verschiedene Ziele, aber der Euro hatte ja auch unter anderem das Ziel, ja, die Dominanz des Dollars zu brechen. Ich meine, da gab es eine Vision nach dem Motto, der Euro wird dann keine, macht dem Dollar Konkurrenz und so weiter. Und dann hätte ich doch gesagt, so, also unmöglich klingt das ja nicht. So denn die privaten Akteure, die den Markt dominieren, von sich aus dann sagen, wir nehmen den Euro statt dem Dollar. Das haben sie scheinbar nicht getan.
Ja, ich würde vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich meine, wir waren jetzt erst so in den Anfang des Euro-Dollar-Markts, so 50er, 60er Jahre. Und ich denke, die Idee zu sagen, wir wollen Monetary and Economic Union in Europa haben, die gibt es seit den 70ern. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ja, es gibt dann irgendwie den Werner Report, der da irgendwie immer genannt wird. Und da war, denke ich, die Stabilisierung der Wechselkurse der europäischen Währungen war ganz wichtig. Und man hat eben gedacht, ja, wenn wir irgendwann mal einen einheitlichen Markt hätten und dann vielleicht auch eine einheitliche Währung, dann könnte eben europäische Integration besser vorangehen. Also meine Interpretation ist, dass es immer so ein bisschen changierend war. Also ich glaube, gerade die Franzosen haben dann oft eben auch wollten eine Konkurrenz zum Dollar aufbauen. Also das wird immer wieder so abgestritten, wie wichtig das jetzt wirklich war. Ich denke, aber es war immer so eine Motivation, die da mitgeschwungen ist, ne? Und dann hat man überlegt, ob man es hinkriegt in den 70er und 80er Jahren. Und ich denke, dann war es wirklich erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, dass man eben diesen großen Deal gemacht hat, dass man jetzt, also dass quasi Deutschland die D-Mark abgibt und dann dafür eine einheitliche Währung geschaffen wird. Also das ist so immer, wie ich es rekonstruiere. Und dann kommt 92 der Vertrag von Maastricht, da wird die EU gegründet und man schafft eben dann, man sagt, wir führen den Euro ein, und dann hat man wirklich in einer ja, in, was, von 92 bis 99 gebraucht, um dann diese ganzen Institutionen einzugleisen. Genau, und dann ab 99 gibt es eben den Euro. So. Was man dann sieht, ist, dass tatsächlich auch ganz viel mehr Cross-Border-Payments in Euro abgewickelt worden sind. Also ich denke, die, wenn man sich da so ein bisschen die Daten von der BIS anschaut, die das eben festhält, dann sieht man klar, wie Dollars in der Cross-Border-Benutzung zurückgehen. Aber das ist immer so eine ererbte Struktur, ne? Also es gibt auch weiterhin die Verwendung des Dollars für internationale Zahlungen, auch innerhalb Europas.
Genau, und jetzt sind wir da und das ist die Frage, warum hat der Plan nicht funktioniert, dass ein größerer Anteil Richtung Euro gegangen ist? Und zwar, die Idee war ja nicht nur, dass innerhalb Europas dann in Euro gehandelt wird, sondern so quasi auch andere Länder, also was weiß ich, Chile und, keine Ahnung, China in Euro handeln statt in Dollar.
Genau, und dann, das ist jetzt dann auch dieses Papier, über das wir reden wollen, das eben heißt Rethinking Currency Internationalization, wo wir sagen, es hat eben, also dann wurde jetzt der Euro gegründet und dann hat man sich gedacht, vielleicht kann man jetzt auch wirklich außerhalb der Eurozone mit dem US-Dollar in Konkurrenz treten. Und dann, ja, Lateinamerika, haben Sie schon gesagt, ist ja total dollarisiert. Und wir haben über die ölexportierenden Länder gesprochen, die eben auch, also sehr viele Dollar halten. Es war nie, ich würde sagen, es war nie das oberste Ziel jetzt, den Euro als wirklichen Konkurrenten für den Dollar außerhalb der Eurozone aufzubauen. Es gab immer wieder so Phasen, wenn das hervorkam. Also ich denke, als die erste Trump-Administration da war, hat man das wieder stark gemacht. Und also damals hat er ja dann diesen Iran-Deal einseitig aufgekündigt. Dann hat man sich gedacht, ja, also jetzt, wir sind vom Dollar so abhängig, aber wenn wir jetzt mit dem Iran in Euros zum Beispiel handeln könnten und der Euro eine internationale Währung wäre, dann wären wir nicht so abhängig von den Amerikanern. Also ich glaube, es kam immer so periodisch hoch, dass man sich gedacht hat, ja, vielleicht sollte man den Euro doch noch stärker machen international. Aber dann, was wir in diesem Paper machen, ist, dass wir uns anschauen, was ist denn eigentlich die dem zugrunde liegende Theorie dafür? Ja, was heißt es denn, Euros zu internationalisieren? Und so wie wir das eben lesen, hat man eigentlich immer so die Grundidee gehabt, die gesagt hat, wenn wir es nur schaffen, niedrige Inflationsraten zu haben und eine ganz stabile Währung zu haben, so wie das dann in der Bundesbahn-Propaganda historisch auch immer war, ja, dann würden ja die internationalen Investoren vielleicht lieber Euros als Dollars halten wollen, was doch das dann immer genau heißt in dem Web of Interlocking Balance Sheets, aber das ist sozusagen die Ebene, auf der man diskutiert. Und dann hat man gedacht, ja, der Euro wird sich schon von sich aus internationalisieren, wenn wir das eben nur schaffen, irgendwie eine ganz tolle Währung zu haben, die eben jetzt, weiß ich nicht, und das definiert über die Inflationsraten vor allem. Und da kommen wir rein und sagen, naja, also der Punkt, warum der Dollar so international dominant ist, ist, weil es den Euro-Dollar-Markt gibt, weil Banken außerhalb der USA in großem Stil Dollar-Instrumente schöpfen, weil der internationale Zahlungsverkehr auf Dollars basiert. Und diese Sachen haben eigentlich alle nicht wirklich stattgefunden. Also es gab kein, und das ist politische Ökonomie, weil das können private Akteure machen, aber man kann auch das staatlich unterstützen. Die Amerikaner haben durchaus dafür gesorgt, dass Öl in Dollars gehandelt wird und den Saudis gesagt, ja, ihr sollt doch bitte unsere amerikanischen Staatsanleihen auch halten und nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie aus euren Dollarreserven rausgehen zu wollen. Ne? Und also so eine Art von monetärer Außenpolitik oder Global Monetary Governance hat eben nie stattgefunden, wirklich innerhalb der von den europäischen Akteuren. Also weder jetzt von den EU-Akteuren noch von den nationalen Akteuren. Und ja, also ich glaube, die Kernidee von diesem Paper ist zu sagen, wenn man wirklich den Euro internationalisieren möchte, dann müsste man eigentlich Offshore Euro Creation fördern. Also da müsste man sich überlegen, wo außerhalb der Europäischen Union wäre es möglich, dass man in Euro denominierte Instrumente schafft und wo sind Zahlungsbeziehungen, die man in Euro abwickeln könnte.
Es ist natürlich für mich so, natürlich jetzt mal in der, sagen wir so, in der normalen Vor-Trump-Welt, ja, hätte ich gesagt, da habe ich mein Motto, warum sollte das jemand tun? Also warum sollte jemand, der jetzt zwischen Chile und China handelt, warum sollte er jetzt vom Dollar weggehen? Jetzt habe ich verstanden, die Chinesen versuchen das. Die Chinesen versuchen ja sehr aktiv gegen den Dollar zu sein. Sie haben sozusagen eine parallele Struktur aufgebaut, mit dem Ergebnis, dass natürlich dann die Saudis das chinesische Geld dazu nutzen, in China zu investieren, beziehungsweise aus China Waren, also Maschinen und Anlagen zu beziehen. Also sozusagen Win-Win-Situation. Die Chinesen versuchen das also. Und durch die Sanktionen bedingt gegen Russland infolge des Angriffskrieges in der Ukraine, gibt es ja auch generell eine Bemühung, sich ein bisschen unabhängiger vom Dollar zu machen, um nicht im Zahlungssystem drin zu hängen. Dann würde ich sagen, okay, eine große Handelsmacht wie China hat da einen Hebel. Nur mit welchem Hebel kann denn die Europäer kommen? Die könnten selber im Moment kommen, im Motto, diversifiziert aus dem Dollar raus. Aber gleichzeitig hat man ja gesehen, dass wir letztlich nur der kleine Bruder sind der USA, wenn es um Sanktionen und Ähnliches geht. Also genügt es nicht, nur eine Währung zu haben, sondern muss man quasi auch politisch in einem anderen, eine gute Frage, Herr Sie als Politologen, in politisch anderem, in einer anderen Gruppierung sein, um eine Alternative darzustellen zum Dollar.
Also ich bin mir nicht so sicher, ob das für die Chinesen so leicht ist. Ne? Also ich meine, es gibt dann, ich habe auch immer gedacht, ja, die wollen jetzt irgendwie die neue Seidenstraße und da versuchen sie Renminbi Internationalization zu betreiben. Aber dann, wenn man sich anschaut, wie diese Kreditvergaben laufen, da gibt es dann auch Forschung dazu, die sagen, das ist auch eigentlich alles noch um den Dollar im Zweifelsfall rum organisiert. Und auch die Russen vor dem Krieg haben immer versucht zu de-dollarisieren in den Anfang der 2010er Jahre. Und die haben das auch nicht wirklich geschafft. Die haben nur vielleicht mal irgendeinen Bond in Euros rausgegeben als in Dollars. Aber die sind da nicht wirklich rausgekommen. Das heißt, ich denke, meine Theorie würde jetzt schon eher sagen, man muss dann wirklich auch das Zahlungs- und Handelssystem entkoppeln. Also erst wenn man das wirklich mehr entkoppelt, könnte man es wirklich schaffen, dann diese Key Currency von den USA eine geringere Bedeutung einzuräumen. Und mit Russland passiert es vielleicht im Moment, aber ich meine, China, zumindest was das internationale Produktionssystem angeht, ist ja nicht entkoppelt. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob es so leicht ist für die Chinesen auch zu de-dollarisieren, ob dann da wieder der politische Diskurs nochmal ein bisschen anders ist, als das, was man wirklich in dem Web of Interlocking Balance Sheets finden würde, wenn man denn reinzoomt oder reinzoomen könnte. Das ist ja auch immer eine Schwierigkeit mit der Datenverfügbarkeit. Europa ist noch viel enger mit den USA verwachsen und es gibt diese Geschichte, dass eben der Dollar eben so eine zentrale Rolle gespielt hat beim Wiederaufbau nach 45, die Verknüpfung der europäischen und amerikanischen Monetary Jurisdictions, wie ich es nenne, ist nochmal viel enger. Und der Versuch innerhalb von Europas zu de-dollarisieren ist sehr schwierig. Das sieht man dann immer wieder, wenn eine Krise ist und dann werden die Swap-Lines genutzt, die die EZB mit der Fed hat. Und dann leiht man sich eben astronomische Dollarbeträge, um den Offshore-Markt in Europa zu backstoppen. Wenn man jetzt aber den Euro internationalisieren wollte, dann ist die Frage, wo macht man das denn? Will man dann in Lateinamerika anfangen und sagen, ihr sollt jetzt aber mehr Euros anstatt Dollars verwenden? Und also im Zweifelsfall wäre eigentlich die Vorhersage, die ich habe, dass das Dollarsystem stabil bleibt, solange das Herz des Systems eben in den USA, in New York und Washington funktioniert, indem sie eben Clearing und Settlement wirklich gut managen, indem die Fed weiterhin als Lender of Last Resort fungiert und eben auch de facto als International Lender of Last Resort, obwohl sie es eigentlich nicht darf laut Mandat. Na, da überstrecken sie sich auch immer. Aber das ist eigentlich das, was de facto passiert in dem Web of Interlocking Balance Sheets. Aber ob das unter Trump 2 wirklich weitergehen wird, weiß man nicht. Also die haben eine ganz andere Theorie darüber, wie internationale Wirtschaft funktioniert, wie internationaler Handel funktioniert, was die Rolle des Dollars ist. Die sagen ja immer, wir werden ausgenutzt von allen und die sind meilenweit davon weg, über die Welt als Web of Interlocking Balance Sheets nachzudenken und vielleicht auch eigentlich die strukturellen Vorteile, die USA haben aus dem Design heute irgendwie dazu sehen und dass sie dann einfach auch anfangen, die Beziehungen innerhalb des Zahlungssystems auf eine Weise zu unterminieren, die dann tatsächlich die Dollar-Dominanz auch irgendwann reduzieren kann. Also diese Möglichkeit sehe ich im Moment durchaus.
Ja, weil ich glaube, die Amerikaner, ich meine, ich weiß es auch nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, die Amerikaner, Donald Trump will einen schwachen Dollar haben, einen schwächeren Dollar haben. Aber ich glaube nicht, dass sie nicht mehr wollen, dass der US-Dollar diese Funktion hat. Ich glaube, wenn jetzt Europa anfangen würde zu sagen, wir forcieren, dass Chile jetzt nicht zwischen China und Chile, sondern Chile mit Brasilien in Euro handelt statt in Dollar, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Amerikaner da schon ziemlich schnell gegen aktiv würden.
Das glaube ich auch. Aber ich meine, dieses Web of Interlocking Balance Sheets basiert auf Kredit und Kredit ist instabil. Krisen kommen ständig. Und bei jeder Krise war es immer so, dass man gedacht hat, oh, jetzt ist aber das Ende des Dollars. Und stattdessen wurde der Dollar stärker. Es gab eigentlich immer eine Flucht in die USA und mehr Wealth wurde in dollardenominierten Instrumenten gehalten, weil im Zweifelsfall die Fed immer die Institution war, die im Zweifelsfall die Bilanz verlängert hat und Emergency Elasticity bereitgestellt hat. Und wenn aber, weiß ich nicht, dann die Fed-Führung sich ändert und die irgendwann viel mehr nach der Pfeife von Trump tanzen, dann weiß man nicht, was passiert. Ich meine, die Geschichte über das Ende des Bretton-Woods-Systems ist auch, dass irgendwie Nixon halt nicht auf die Central Banking Community gehört hat, die eben das schon immer geschafft haben, dieses Web of Balance Sheets zu stabilisieren. Ja. Und die Zentralbanker haben sich immer in Basel getroffen und im Zweifelsfall noch gegenseitig unterstützt. Ja. Auch während Kriegszeiten, also die haben ja diesen, immer gesagt, die haben diesen Ethos, dass sie da die Eingeweihten sind, die es eben schaffen, dieses Web of Interlocking Balance Sheets eben vom Implodieren zu bewahren. Aber Politik kann Einflussnahme machen. Und da ist dann auch wieder Teil meiner Theorie, dass ich glaube, dieses System versteht eigentlich fast niemand. Ja? Ich würde mir auch nicht anmaßen, es wirklich zu verstehen. Ja? Ich denke mir immer, okay, ich schaue halt, was da drin passiert und kann so Rückschlüsse ziehen, wie da irgendwelche Verbindungen sind. Und, aber ja, es ist eigentlich hochpolitisch, wer da wie drauf Einfluss nehmen kann. Und die ganzen Player, also sowohl die staatlichen als auch die privaten, haben alle ihre Ad-hoc-Vorstellungen, wie es denn funktioniert. Ne? Also es gibt also ganz viele so Theorien, was denn Inflation hervorruft oder was jetzt die Zentralbank machen soll oder nicht und was Banken machen und was der Staat machen soll. Also es gibt so kleine normative Werturteile über die ganzen Bereiche des Systems, die eigentlich alle nicht auf so einer systemischen Ebene stattfinden, aber die eben ganz viel Handel, also Handeln anleiten. Und ja, also ich stelle mir vor, wenn einfach die Doktrin in der Zentralbank sich ändert und man eben eine andere Hypothese darüber hat, wie das System funktioniert, kann das auch sehr schnell umschlagen.
Ist es denn jetzt eigentlich ein Problem, dass der Euro nicht so wichtig ist wie der Dollar oder nicht wichtiger ist, als er ist? Ist es überhaupt ein Problem oder ist es eigentlich kein Problem?
Also in dem Papier haben wir es so aufgezogen, dass wir gesagt haben, wir wollen vor allem analysieren, dass es die politischen Akteure wirken und es chronisch nicht schaffen und erklären, warum sie es nicht schaffen. Und ich denke, das allein ist schon eine legitime Fragestellung. Ist es wünschenswert oder ist es nicht wünschenswert? Ich glaube, das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, weil es da immer Trade-offs gibt. Ja? Also ich glaube, dass die internationale Rolle des Dollars große Vorteile für die USA bringt, aber denen auch Probleme einhandelt. Also die können die Geldschöpfung in ihrer Währung nicht kontrollieren. Ja? Ich habe Interviews mit Leuten bei der Fed geführt. Die haben immer gesagt, ja, uns wäre es eigentlich viel lieber, wenn es diesen Offshore-Dollar gar nicht gäbe. Ja? Also allein die Rolle des Dollars als internationale Währung ist nicht schwarz oder weiß. Ja? Man kann auch mit einer gewissen Berechtigung sagen, die Amerikaner stellen da auch ein internationales öffentliches Gut bereit und haben jetzt erstmal gar nicht so viel davon. Also ich glaube schon, dass sie im Endeffekt viel davon haben, weil es einfach extrem viel Macht, sowohl in amerikanischen politischen Institutionen als auch den viel privaten Institutionen gibt und da sehr viel Redistribution vom Rest der Welt in die USA stattfindet über dieses Dollarsystem. Aber es ist nicht nur vorteilhaft für alle. Ne? Und ich denke, die gleiche Geschichte kann man über Europa erzählen. Wenn wir jetzt eine stärkere EU haben wollen, die irgendwie geopolitisch aktiver ist, dann ja, wäre es wahrscheinlich durchaus hilfreicher, wenn man auch Macht über den Euro ausüben kann. Ist das jetzt toll? Ist das die Richtung, in die sich die EU entwickeln soll? Sind dann politische Fragen im Endeffekt. Ja. Wo ich wahrscheinlich eine klarere Antwort hätte, ist, falls das Dollarsystem implodieren sollte, eben über so, weiß ich nicht, die Fed verhält sich falsch oder sowas. Und ich sage nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, aber es ist auch nicht unmöglich. In dem Fall wäre es schon wirklich gut, einen funktionierenden Euro zu haben, der dann das zumindest teilweise abfangen kann. Ne? Also, und ich denke, die Transformation des Web of Interlocking Balance Sheets passiert immer in so Konfigurationen, die für eine Weile stabil sind und irgendwann funktionieren die nicht mehr und dann bricht was weg und dann kommt irgendwie was anderes und das stabilisiert sich dann. Also funktionierende Euro-Strukturen zu haben und auch quasi in der Lage zu sein, Euro-Zahlungen außerhalb der EU zu stabilisieren, ist wahrscheinlich für die Weltwirtschaft eine gute Alternative. Ja? Und wahrscheinlich kann man auch sagen, lieber wollen wir dann unser Zahlungssystem selber kontrollieren können, als dann von den Chinesen abhängig zu sein oder sowas.
Also dann habe ich noch zwei Fragen dazu. Das eine, da müsste man ein eigenes Zahlungssystem haben, also nicht SWIFT wahrscheinlich. Und zum anderen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, welche Rolle spielen dieses Thema der Safe Assets. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, die Europäer, die haben das Problem, dass es eben keine Eurobonds gibt. Da gibt es keine richtigen Safe Assets, beziehungsweise zu wenige, weil sozusagen nur die Bundesanleihen Safe Assets sind. Jetzt würde ich sagen, dank des Sondervermögens wird das Volumen an Safe Assets in den nächsten paar Jahren deutlich steigen, wenn die Deutschen noch so gesehen werden können. Also Stichwort, ist das Safe Assets so ein Thema und ist das noch ein Aspekt, um überhaupt das ändern zu können oder ist das eigentlich nicht so ein wichtiger Aspekt?
Ja, also vielleicht noch erst zu SWIFT. Also ich denke, der zentrale Punkt von SWIFT ist ja eigentlich nur, dass man die Correspondent Banks finden kann. Ne? Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist doch SWIFT auch in Belgien oder so? Da bin ich
ja. Ja, aber die Amerikaner haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wir müssen irgendein Land sanktionieren. Da haben die über SWIFT gesagt, wir wollen aber nicht. Und dann haben sie gemeint, oh klar, wie heißt du? George, Michael und John? Dann werden wir dich persönlich einfach sanktionieren, wenn du es nicht machst.
Ich glaube, die Wichtigkeit von SWIFT bei den Sanktionen wird ein bisschen überstrapaziert. Ich glaube, dass auch russische Banken es geschafft haben, dann trotzdem internationale Zahlungen anzuweisen, auch wenn sie nicht mehr in SWIFT drin waren. Ich glaube, man kann da sehr viel umgehen. Und wenn wir über Zahlungssysteme sprechen, ich denke, dieses Web of Interlocking Balance Sheets, auf das ich immer zurückkomme, das ist ja eigentlich das Zahlungssystem, ne, in dem die ganzen Balance Sheets drin sind. Und es gibt dann bestimmte technische Infrastrukturen, wenn man es so nennen will, wie zum Beispiel SWIFT, die das dann erlauben, heute irgendwie Zahlungen zu machen. Und dann kann man die rausnehmen, aber dann kann man auch neue schaffen. Die Umgehungsmöglichkeiten sind da sehr hoch. Also das ist zum ersten Punkt. Der zweite Punkt, die Safe Assets, ne, das ist eine neue Box auf Pandora, aber das schreiben wir auch in dem Papier, dass wenn man den Euro internationalisieren will, dann würde es auch Sinn machen, eine bestehende Nachfrage nach euro-denominierten Safe Assets zu bedienen, indem man dann eben mehr Safe Assets hat. Auch da ist unsere Perspektive wieder, auf der einen Seite gibt es das erklärte Ziel der Internationalisierung und dann hat man eben den Supply an Safe Assets eher niedrig gehalten aus anderen Gründen, ne? Und dass das eben auch ein Faktor ist, der der Euro-Internationalisierung entgegensteht. Wenn man sich dann wieder die USA zum Vergleich anschaut, die, also jetzt ein bisschen überspitzt gesprochen, die Amerikaner erheben lieber keine Steuern und geben mehr Schulden raus und verticken es an den Rest der Welt, der eben dann diese amerikanischen Staatsanleihen als Global Public Goods kauft und dafür können sich die Amerikaner dann ein riesiges Trade Deficit leisten und importieren wie blöde und konsumieren. Ne? Auf der anderen Seite, wenn das dann irgendwann zusammenfällt und man eben nicht mehr die amerikanischen Treasuries halten will, dann haben sie ein Riesenproblem. Und das ist ja auch gerade was, womit sich die Trump-Administration rumschlägt. Und dann ist die Frage, wenn man jetzt den Euro internationalisieren will, würde es dann nicht Sinn machen, mehr Staatsanleihen zu haben und die international zu verticken und private und institutionelle und öffentliche Investoren dazu zu bringen, mehr deutsche Staatsanleihen in Euro denominiert zu halten oder neue Formen von EU-Schulden. Ja, also würde da durchaus mit reinspielen. Ob das jetzt erstrebenswert ist aus den diversen Gründen, da kann man auch viel drüber reden. Meine Sicht darauf ist, dass eben die Staatsanleihen eben auch, also internationale öffentliche Güter sein können, wenn man eben irgendwie eine sichere Wertaufbewahrung haben will. Aber ja, sie kann auch die fiskalische Position in Schieflage bringen und irgendwie zu erhöhten Zinszahlungen langfristig führen. Also die geschickten Policymakers müssen es schaffen, irgendwie da dann auf so einem kleinen Grad zu wandeln, um da dann irgendwie die richtige Menge an Staatsverschuldung zu haben. Aber wie man die bestimmt, ist eben auch abhängig von Werturteilen.
Ja klar, es kommen ja auch ein Höchstchen auf Stückchen, aber ich finde es natürlich total spannend. Eigentlich die Frage, die an die USA fahren, riesige Defizite. Europa ist auch schon hochverschuldet. Europa ist gesamter weniger verschuldet als die USA, aber dafür fragmentiert, nicht mit einem einheitlichen Finanzministerium, was natürlich die ganzen Probleme auch ein bisschen potenziert. Aber generell gibt es ja schon die Situation, dass die Welt viel zu viele Schulden hat, sowohl staatlich wie auch private. Man könnte auch sagen, ihre Interlocking Balance Sheet ist letzten 4 Jahrzehnten explodiert förmlich größenmäßig. Sieht man ja in den Daten. Ich meine, was man dann kann man auch mit Liquidität kommen und Schulden und Vermögen und was weiß ich. Letztlich ist das Ziel dieses einfach eins zu eins dieselbe Soße. Das ist einfach nicht alles. So. Die spannende Frage wird jetzt ja sein, wie kriegt man die quasi diese explodierte Bilanz relativ zu nominal gemessenen Realwirtschaft wieder in Einklang? Und da glaube ich, kommt es darauf an, wer kann das am besten managen?
Das ist tatsächlich auch jetzt für die Forschungsgruppe, die ich leite, auch eine der zentralen theoretischen Fragestellungen für uns. Kann man denn Contraction machen in dem Web of Interlocking Balance Sheets? Ich habe ein bisschen was gelesen über den Ersten Weltkrieg zum Beispiel, dass also die Staatsverschuldung im Ersten Weltkrieg ja durch die Decke ging, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und in den USA hat man auch gedacht, wer soll das denn jemals wieder zurückzahlen? Die hatten da eben noch nicht so einen strukturellen Debt Burden, ja, wo es nur noch darum ging, irgendwie den einigermaßen konstant zu halten in so einer Debt-to-GDP-Ratio, sondern die haben gedacht, okay, wir haben keine Schulden, jetzt haben wir ein bisschen was an Schulden, oh Gott. Und naja, da hat man angefangen, eigentlich das Zentralbankwesen umzustellen, sodass dann Zentralbanken eben nicht mehr überwiegend Short-Term Commercial Debt als Assets halten, sondern eben auch Staatsanleihen. Das ist ja eigentlich auch dann das Central Banking of the 20th Century. Naja, und so ist halt Staatsverschuldung immer mehr zu einem systemischen Phänomen geworden. Und man beschäftigt sich eben damit, wie können die Web of Interlocking Balance Sheets die Fundierung, das Funding dieser ganzen strukturellen Staatsschuld bereitstellen. Und ja, auch da weiß ich nicht, ob wir da wirklich schon die idealen Theorien dafür haben, wie man das denn machen kann. Da habe ich auch eben das Gefühl, dass es so ad hoc Rationalisierung gibt, das irgendwie schlecht, Staatsschulden, weiß ich nicht, damit belasten wir unsere Kinder oder also so Erzählungen, die immer nicht ganz falsch sind, aber ich finde auch die Sache immer nicht ganz treffen. Es ist einfach das Phänomen unseres heutigen Finanzsystems, dass wir extrem aufgebläht sind. Aber meine Grundintuition ist auch, dass wir es eigentlich schaffen müssten, auch wieder Schulden loszuwerden. Und das ist halt also ein Riesendilemma, dass wir dann nämlich auch sagen, aber wenn wir jetzt anfangen würden, Schulden loszuwerden und Balance Sheet Shrinking zu machen, produziert es Verlierer und produziert es immense politische Instabilität. Wir kennen eigentlich keine guten Mechanismen, um Governance, dieses Web of Interlocking Balance Sheets zu betreiben, wo wir wirklich die Schulden auch wieder rauskriegen. Je mehr Schulden wir haben, desto ungleicher werden wir, desto instabiler wird es. Und jetzt sind wir in so einer Phase, wo mittlerweile näher die amerikanische Zentralbank ja irgendwie fast alle Banken unlimitiert deren Depositen garantiert. Ne? Also die Versicherungen werden höher und höher und sind immer eine Umverteilung von den Armen zu den Reichen. Da haben wir große Schwierigkeiten, wie wir damit weitermachen sollen, weil wir eigentlich immer einen Autopilot auf Expansion haben.
Es ist eine total spannende Fragestellung, die werden wir heute nicht mehr abschließend beantworten, aber Sie werden daran forschen. Aber vielleicht noch eine Sache dazu. Ich meine, die Notenbank in den USA garantiert ja den Banken den Einkaufswert ihrer Anleihen. Das ist ja noch viel besser. Die werden ja von Zinsverlusten sogar noch freigestellt. Da sieht man hier Silicon Valley Bank und so weiter. Das ist schon der Hammer. Wenn Sie jetzt in die Historik gucken, ich persönlich glaube, die Antwort haben Sie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Sie finanzielle Repression gehabt haben. Und ich glaube, persönlich wäre meine These, Sie kriegen eine Reduktion des Interlockings der Balance Sheets, fangen wir damit an, durch Kapitalverkehrsbehinderung, sage ich jetzt mal, nicht gerade Kontrollen, aber es gibt so die Motto, Europäer sollen lieber in Europa investieren, damit wird schon mal weniger interlockt. Balance Sheet ist noch da, aber sozusagen dann nur noch in einer Region. Und dann kriegen sie finanzielle Repression, indem halt die Zinsen unterhalb der nominalen Wachstumsrate gehalten werden und dann kriegen sie die relativ geschrumpft. Die werden sie absolut nicht schrumpfen können, weil dann kriegen sie eine große Depression. Ich glaube, das ist die einzige realistische Szenario, zumindest meine Vermutung.
Und die Regierung, die das macht, kann sich dann lange im Amt halten.
Das ist eine berechtigte Frage. Sie haben es nach dem Zweiten Weltkrieg ja geschafft. Also wir müssten sicherlich gucken.
Beim Zweiten Weltkrieg, da komme ich auch wieder dazu, ist der Punkt, dass der deutsche Staat mit dem 8. Mai 1945 aufgehört hat zu existieren.
Wir waren da. Nee, aber die USA und UK haben das so gemacht. Die USA und UK haben sich dann über ein paar Jahrzehnte mit finanzieller Repression entschuldigt. Aber ich bin mit Ihnen einer Meinung. Das setzt eine Einschränkung für Freiheiten voraus. Das können wir beide darüber philosophieren. Klappt das nicht? Und vor allem, was ist die Alternative? Ich meine, wenn Sie mit Ihrem Team so weit sind, würde ich vorschlagen, wir machen dazu den Podcast.
Da komme ich gern nochmal vorbei. Ja.
Weil ich würde nämlich sagen, es gibt keine schmerzfreie Lösung, wie Sie schon gesagt haben. Und ich persönlich glaube, eine Repression, die nicht so richtig spürbar ist, was die Leute ja nicht richtig mitbekommen, gerade in Deutschland, den kann man ja erzählen, dass ein Euro heute genauso viel wert ist wie ein Euro in 10 Jahren, leider Gottes. Ich versuche mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass sie das nicht denken. Ja, glaube ich, kann man das schon machen. Herr Mora, ich könnte mit Ihnen lange weitermachen. Ich habe eine Menge gelernt. Ich halte fest, dass den Dollar versus Euro, wir wissen gar nicht, ob wir es wollen sollten, habe ich verstanden. Und wir wissen, wenn wir es wollen sollten, ist es gar nicht so einfach, es umzusetzen, dass der Euro eine größere Bedeutung weltweit hat. Und ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Und ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Insights bedanken.
Dann nochmal herzlichen Dank für die Einladung.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner, mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
So war also mein Gespräch mit Steffen Mora. Er beschreibt die globale Finanzwelt als ein Web of Interlocking Balance Sheets, also als ein Netzwerk aus verschränkten Bilanzen, in dem Kreditbeziehungen zwischen den Institutionen zentral sind.
Das Ganze ist komplex, adaptiv und vor allem historisch gewachsen. Das heißt, man kann es nicht so einfach replizieren oder ändern. Geld, das ist ganz wichtig, ist nichts anderes als ein Schuldinstrument. Und Zentralbankreserven, Banknoten und Bankeinlagen sind alles klassische Geldformen. Und daneben gibt es aber auch viele andere Graubereiche, wie Geldmarfonds, Stablecoins und andere Dinge. Und was ich auch interessant finde, die Trennung zwischen staatlicher und privater Geldschöpfung ist künstlich. Das System ist immer eine Art staatlich-privates Hybrid. Der Staat schafft, das sagen ja auch die Vertreter der Modern Monetary Theory immer, durch Verschuldung neues Geld, neue Bilanzen. Wir kennen die Begriffe auch als Sondervermögen und ähnliches. Und damit zusätzliche Kreditmöglichkeiten, die wiederum Teil des Geldsystems werden. Der Dollar hat seine Dominanz über Jahrzehnte erarbeitet. Das ist historisch bedingt, aber natürlich auch politisch bedingt. Es war Bretton Woods, es waren andere Vereinbarungen, die dem Dollar seine einmalige Rolle gegeben haben. Der Euro hat versucht, den Dollar herauszufordern und bis jetzt ist das nicht gelungen. Für mich ist auch klar, nach dem Gespräch, die Politik mag sich vielleicht so einen stärkeren Euro wünschen, mit einer stärkeren Rolle global, nach dem Motto, daraus können wir unter Umständen politische Vorteile ziehen. Ob das wirklich mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden ist, ich bin da nicht so ganz sicher. Was ich auch noch wichtig fand in dem Gespräch, ist das Thema der globalen Verschuldung. Parallel zu dem, was er beobachtet hat in den Bilanzen, sind ja natürlich die Schulden weltweit wahrlich explodiert. Und der Rückbau dieser Schulden ist politisch und wirtschaftlich ausgesprochen schwierig. Einfach deshalb, weil jede Schrumpfung natürlich Gewinner und Verlierer produziert. Das ist zunehmend Thema in den Medien und es wird sicherlich auch uns an dieser Stelle immer wieder beschäftigen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.